Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plan B. Ab jetzt alles anders. Unfassbar. Studien schätzen, dass es in Deutschland über 1,2 Millionen Kinder mit einem schwer kranken oder behinderten Bruder oder Schwester gibt. Also genau erfasst ist das kurioserweise gar nicht. Manche Fachleute gehen sogar von bis zu 2 Millionen aus. Und bei euch gibt es ja auch noch ein weiteres Kind in der Familie.
Genau, Alexandra ist kurz nach Philipp auf die Welt gekommen. Und ich kann sagen, das ist schon eine Ausnahmesituation, die man als Geschwisterkind erlebt. Du hast nicht zwei Kinder, die miteinander spielen können, sondern du musst auch oft zurückstecken, weil das erkrankte Kind natürlich mehr Aufmerksamkeit manchmal braucht, einfach auch der Schwächere in der Situation ist. Und da macht man eine Menge Zugeständnisse. Ich glaube auch, dass man eine Menge lernt. Also aus dieser Herausforderung erwachsen ganz, ganz besondere Menschen. Das ist meine Feststellung, wenn ich mir angucke, die Geschwisterkinder, mit denen wir auch im Philipp-Julius-Verein zusammenarbeiten.
Ja, da habe ich ja auch Marian Grau kennengelernt, der mit seinem schwerkranken Bruder Marlon aufgewachsen ist. Von dem kommt auch diese Idee mit den Kakteen. Aber nicht nur die persönlichen Geschichten stehen hier bei Plan B im Vordergrund, sondern auch immer Expertinnen und Experten. Wen haben wir diesmal?
Genau, wir haben jetzt eine Expertin, Professor Dr. Melanie Jakler-Franke von der Universität Flensburg. Und mit der wollen wir darüber sprechen, wie können eigentlich die Familien ihre gesunden, ich meine, das finde ich einen komischen Begriff, aber sagen wir mal gesunden, nicht erkrankten Kinder stärken in dieser Situation, dass die auch ihre Aufmerksamkeitsportion bekommen. Wo gibt es eigentlich gute Schutzfaktoren und wo findet man auch Unterstützungsangebote für Geschwisterkinder? Das erfahren wir von ihr in dieser Folge.
Und jetzt geht's zack in das Gespräch mit Marion und er sagt, Geschwisterkinder sind wie Kakteen. What? Hallo Marion.
Hallo Eckart, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön dich wiederzusehen. Wir sind uns begegnet auf der Jubiläumsfeier von Philipp Julius, für die du dich auch engagierst. Wo bist du jetzt gerade? Woher sehe ich dich da?
Ich bin gerade aus meiner Studentenbude zugeschaltet. Ich studiere in Konstanz am wunderschönen Bodensee und habe extra meinen Hintergrund für euch aufgeräumt.
Sehr schön. Das freut mich. Du hast ein Buch geschrieben, du sprichst sehr engagiert auch zum Thema Geschwister. Wer ist, wenn ich das Wort Geschwister sage, bei dir im Kopf?
Mein Bruder Marlon, ganz klar.
Erzähl mal, wie alt warst du, als du Marlon kennengelernt hast?
Also mein Bruder Marlon war der Ältere von uns zwei. Das heißt, er war schon da, als ich auf die Welt kam. Und mein Bruder Marlon war auch schon krank, als ich auf die Welt kam. Das heißt, ich habe ihn nur krank kennengelernt. Wir sind 1,5 Jahre auseinander. Und das hat natürlich dann auch entsprechend die ersten Jahre meiner Kindheit sehr geprägt, die Krankheit meines Bruders.
Ja, wenn man erstmal geboren wird, dann hat man noch keine bewusste Erinnerung. Hast du so eine Idee, wann an einen Geburtstag, den ihr zusammen gefeiert habt, oder an vielleicht Kindergartenmomente, wo man so anfängt, so sich auch später auch als ich als Individuum zu erleben?
Ja, also da gibt es ganz viele Momente, in denen ich gemerkt habe, wie so die Krankheit meines Bruders auch unseren Alltag oder mein Erleben auch beeinflusst hat. Ein ganz bezeichnendes Beispiel ist zum Beispiel mein Kindergeburtstag im Krankenhaus. Ich war noch nie im Krankenhaus stationär, aber mein Bruder eben ganz häufig. Das hat zu unserer Lebensrealität dazugehört und man hat sich das natürlich auch nicht aussuchen können, wann es mal wieder soweit ist, wann wir wieder auf Station müssen. Und zweimal ist es vorgekommen, dass sein Krankenhausaufenthalt mit meinem Geburtstag zusammengefallen ist. Und dann galt es halt auch für meine Eltern irgendwie zu schauen, hey, was machen wir jetzt? Wir können ja nicht einfach den Kindergeburtstag von Marian streichen. Und dann haben sie den Clown und die Kinder, also meine Freunde, dann mal eben ins Krankenhaus delegiert. Und dann stand auf der Einladungskarte eben, ja, bitte bringt eure Kinder an die Notaufnahme. Wir gehen dann in den Park raus und dann wurde der Kindergeburtstag im Park vom Krankenhaus gefeiert, einfach weil es nicht anders möglich war.
War das ein guter Clown? Es gibt so viele schlechte.
Das war ein Freund von meinem Vater und das war auch tatsächlich ein guter Clown, ja.
Das freut mich, weil nicht nur Philipp Judis, sondern auch meine Stiftung Humor hilft heilen. Und wir haben eben genau diese Idee mit Clowns im Krankenhaus vor inzwischen fast 20 Jahren in Deutschland größer gemacht. Da gab es schon viele einzelne kleine Vereine. Und das ist toll, dass du davon erzählst, dass das ja auch gut war, weil das ist nämlich eine Arbeit, die auch viel Fingerspitzengefühl braucht, weil das ja natürlich eine extrem ungewöhnliche Situation ist, die du da erlebt hast und an die du dich erinnerst.
Absolut.
Wo es darum geht, auch erstmal zu spüren, was braucht es jetzt in dem Raum, was dann ein Zirkusclown kommt einfach rein und ist laut und macht sein Ding. Und ein guter Klinikclown und offensichtlich hatte der in eurer Situation auch die Sensibilität dafür, der macht die Kinder groß, der macht viel interaktiv, vielleicht auch mit Musik und so. Ist das ein Geburtstag, an den du dich auch gerne erinnerst?
Absolut. Also es ist für mich sehr bezeichnend, finde ich, weil es schon auch ein gutes Beispiel dafür ist, ja, wie das eben bei uns gelaufen ist und dass manche Dinge eben doch ganz außergewöhnlich waren. Aber es ist etwas, an das ich mich sehr gerne erinnere, ja.
Das klingt ja auch so, als wenn du damit jetzt, wenn du heute als reflektierter junger Mann darüber nachdenkst, auch so deinen Frieden mit hast. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auch als junges Geschwisterkind manchmal denkt, hey, eigentlich ist das mein Geburtstag, jetzt geht's mal um mich und nicht um den kranken Bruder. Gab es da auch Momente, wo du auch mal wütend warst oder sauer oder ja, auch wo du dich auch alleingelassen fühltest?
Wirklich erstaunlich wenige. Also es gab schon, vor allem noch als ich sehr viel kleiner war, glaube ich, Momente, wo ich das nicht so verstanden habe und wo ich mit hochrotem Kopf an der Terrassentür stand und meine Mutter draußen mit ihren Freundinnen auch mal abschalten wollte und ich dann da ein Drama gemacht habe, wie das kleine Kinder ja einfach auch tun. Aber ich glaube, das ist auch mein großes Glück gewesen, wenn man davon so sprechen kann, dass ich der jüngere Bruder bin und dass ich in diese Welt hineingeboren wurde. Das heißt, für mich war sehr vieles von dem, wie ich es erlebt habe, auch einfach ganz normal. Einfach, weil ich gar keinen Vergleich dazu hatte und weil ich die Welt nicht anders kennengelernt habe. Das ist bei Geschwisterkindern, wo vielleicht das jüngere Geschwister erkrankt, plötzlich womöglich sogar nochmal ganz anders, weil da ist dann womöglich vom einen auf den anderen Tag alles um 180 Grad gedreht. Und ich bin einfach so in diese Welt hineingeboren worden und kannte die Welt auch gar nicht anders. Und es fällt mir auch heute noch schwer, wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel, welche Herausforderungen ich hatte oder eben, ne, wann ich vielleicht auch mal wütend gewesen bin, außer der Reihe, da so richtig drüber nachzudenken, einfach weil es so verschwommen ist und ich aus meiner sehr subjektiven Sicht da irgendwie gar nicht so gut drüber reflektieren kann. Wenn dann noch, dann sind es eher so die Einschränkungen meiner kleinen Blase, in der ich da groß geworden bin. Die Einschränkungen, die ich in der Retrospektive wahrnehme. Und wo ich denke dann, huch, das war aber eigentlich schon auch außergewöhnlich, wie das bei uns da gelaufen ist.
Du hast da ganz viele wichtige Sachen gerade gesagt. Das eine ist, dass Geschwister untereinander zanken, dass sie sauer sind, dass es auch mal zu Wutausbrüchen kommt. Das ist ja bei allen Geschwistern so. Das ist auch bei Einzelkindern so. Und deswegen wollen wir auch in diesem Gespräch rausfinden, was sind Dinge, die Familien, die sozusagen zack in diesen Plan B geworfen werden, auch von der Erfahrung von anderen Menschen, die ihnen das voraus haben, sich abschauen können, lernen können, inspirieren lassen können. Und du sagst, du bist ja in den Plan B schon reingeboren worden. Du kanntest es nicht anders. Es ist ja tatsächlich so, dass man sich das nicht aussucht. Weder als Eltern sucht man sich die Kinder aus, die man kriegt, noch sucht man sich als Geschwister die Geschwister aus. Und dieser Moment, wo du sagst, eigentlich bin ich damit aufgewachsen und erstmal ist das meine Normalität gewesen. In den Zeiten, wo dein Bruder zu Hause versorgt wurde, es gibt ja ein Riesenspektrum und dir ist ja auch immer wichtig zu sagen, deine Erfahrung steht jetzt nicht stellvertretend für alle, logischerweise.
Absolut.
Aber ich kenne auch Situationen auch im Freundeskreis. Ich habe ja auch als Arzt in der Kinderneurologie viel mit Kindern mit mehrfacher Behinderung und lebensverkürzenden Erkrankungen zu tun gehabt. Da gab es welche, die hatten zu Hause so eine halbe Intensivstation mit Absauger, mit Beatmen, mit Apnoe-Monitor, dann piepst was, dann rennen alle durch die Gegend. Wie war das bei euch konkret?
Genau so, muss man wirklich so sagen. Also wir hatten auch eine halbe Pflegestation zu Hause und wir hatten auch immer einen Pflegedienst da. Mein Bruder ist in einer Betreuung gewesen tagsüber und hat aber sonst mit uns zu Hause gelebt. Wir hatten einen Pflegedienst da, morgens, mittags, abends, vor der Schule, nach der Schule, die meine Eltern da zur Hand gegangen sind, sie unterstützt haben, dass sie auch irgendwie einem Berufsalltag nachgehen konnten. Und ich erinnere mich noch sehr lebhaft zum Beispiel an seinen Medikamentationsplan. Der hing neben der Kaffeemaschine und ich hatte weder mit dem Medikamentationsplan noch mit der Kaffeemaschine was zu tun. Das heißt, es war eine Ecke in der Küche, in der ich selten war. Und ich hatte auch immer ein bisschen Angst als junger Mensch vor dieser Liste, weil sie war sehr lang. Mein Bruder hat sehr viele Medikamente bekommen und ich konnte irgendwie, meine Mutter hat auch eine Sauklaue. Das heißt, ich habe die Begriffe gar nicht lesen können und selbst wenn ich sie hätte lesen können, dann hätten sie mir etwas Sorgen gemacht, weil es doch sehr sperrige Begriffe waren und nirgends wie da wurde mir so klar vor Augen, dass mein Bruder schwer krank ist und dass er auf diese Medikamente angewiesen ist. Und was auch sehr befremdlich war, zum Beispiel, war seine Flüssignahrung. Mein Bruder ist vorwiegend über eine Sonde, also einen direkten Zugang zum Bauch ernährt worden, mit einer flüssigen Nahrung und die war immer in so lilanen Kartons. Und auch das fand ich immer sehr befremdlich. Und meine Mutter hat aber einen sehr guten Weg gefunden, das mir da so ein bisschen die Angst zu nehmen. Und sie hat dann einfach gesagt, das ist die Astronautennahrung. Mein Bruder ist ein kleiner Astronaut und wie die auf der ISS braucht er eben auch diese flüssige Nahrung. Und von dem Moment an war dann so ein bisschen die Angst davor bei mir verschwunden, weil das hat es für mich irgendwie normalisiert. Ob das wirklich Astronautennahrung ist, das weiß ich bis heute nicht. Ich möchte es auch gar nicht erfahren. Für mich ist und bleibt das die Astronautennahrung.
Ich finde das so ein rührendes Beispiel, wie auch in der kindlichen Sprache man Geschwister auch einbeziehen kann in die außergewöhnliche Situation. Und Astronautennahrung sagt man tatsächlich auch im Krankenhaus. Und es ist, ist auch da tatsächlich Astronautennahrung im Sinne von, da sind alle Nährstoffe und genug Kalorien und Vitamine und so weiter drin. Und diese Situation, sich vorzustellen, wir sind eigentlich auf einer Mars-Mission und dein Bruder ist nicht nur schwer krank, sondern ist auch was Besonderes in einem Sinne, den wir auch gar nicht immer nur verstehen können, sondern vielleicht auch akzeptieren und fühlen können. Das finde ich ein tolles Beispiel. Ich will mal ein Beispiel geben, als jemand in meiner Familie krebskrank wurde, wurde mir schlagartig klar, dass mit dem Wort Chemotherapie wir eigentlich nur negative Dinge verbinden. Mhm. Also bei Chemo denkst du sofort an Haarausfall, an Übelkeit, ich werde mich übergeben müssen und du denkst, das Zeug ist wahnsinnig giftig und das fließt jetzt in meinen Körper rein. Ja. Und dann haben wir uns intern darauf geeinigt, das Wort Chemo komplett zu vermeiden und wir haben es dann Heilsoße genannt. Weil die Vorstellung, wenn ich da liege und ich kriege Medikamente, so wie dein Bruder auch viele Medikamente kriegte, dass man sich umstimmt, indem ich sage, ey, ich bin so heilfroh, im 21. Jahrhundert zu leben und das zu erleben, dass man Menschen mir helfen kann. Dass ich Medikamente kriege, die es zum Teil vor 5 Jahren, geschweige denn vor 50 Jahren, alle nicht gab. Und ich konzentriere mich auf die Heilung und auf das Positive und auf den Moment und die Dankbarkeit, dass ich versorgt werde. Und das hat wirklich was verändert. Deswegen finde ich Astronautennahrung ein super Bild. Wenn Geschwister krank werden, ich erinnere mich noch, ich habe 3 Geschwister, dann gab es auch manchmal so Momente, wo wir dann alle den gleichen Ausschlag hatten und die Viren miteinander geteilt haben. Da gab es auch mal eine Situation, auch das gehört zum Leben, wo wir alle irgendwie Würmer hatten und dann diese kleinen, ekligen, weißen Dinger da in der Kloschüssel fanden. Das verbindet ja auch, weil die allermeisten Kinder erleben, dass auch Geschwister wieder gesund werden können. Auch wenn die schwer krank sind, auch wenn die mal ins Krankenhaus müssen, wenn die mal einen Unfall hatten oder sich was gebrochen haben, die allermeisten werden gesund. Wann war dir klar, dass dein Bruder nicht gesund werden kann?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich kann mich nicht an ein prägendes, aufklärendes Gespräch mit meinen Eltern erinnern. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das jemals gegeben hat.
Aber wahrscheinlich hast du es gemerkt, dass sozusagen die Summe der... Wir wollen jetzt gar nicht so tief in die Krankheitsbilder einsteigen. Da gibt's wahnsinnige Bandbreite von genetischen Defekten und Fehlbildung und Dingen, die unter der Geburt schiefgehen können und. Aber diese Situation, dass man eigentlich weiß, das ist so, wie es ist und es wird sich nicht grundsätzlich plötzlich magisch ändern. Hat dein Bruder gesprochen?
Nein. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe das ja dann auch einfach auch unbewusst, glaube ich, schon auch mitbekommen, dass ich mich irgendwie ganz anders, ich sag mal in Anführungszeichen, viel normaler entwickle. Ne? Ich war der Jüngere und das war ganz klar, aber auf einmal stand ich neben ihm. Mein Bruder konnte nicht stehen, er war bettlägerig oder war im Rollstuhl. Ich habe den Rollstuhl nie gebraucht. Und wo wir am Anfang noch vielleicht in meinen ersten Monaten gemeinsam auf dem Boden rumgekullert sind, irgendwann bin ich dann rumgekrabbelt und dann aufgestanden. Und da habe ich ja dann auch schon die Unterschiede zwischen uns gemerkt. Und irgendwann habe ich dann schon auch mit den Jahren gemerkt, dass, oder ja, ich weiß nicht genau, vielleicht hat auch meine Mutter mir das dann mal gesagt, dass Marlon nicht mehr lange lebt oder dass er eben eine begrenzte Lebenserwartung hat. Und mehr noch, dass mein Bruder ja eigentlich auch einen großen Teil seiner Zeit über dieser Lebenserwartung schon war. Er hatte eine Lebenserwartung von 2 Jahren. Das heißt, wenn das so eingetreten wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht lange kennengelernt. Und dann hätte ich auch nicht so viel von ihm zu erzählen gehabt wie heute. Er hat ja seine Lebenserwartung auch mal eben versechsfacht.
Wow, also das ist ein kleines medizinisches Wunder auch gewesen.
Ja, und für uns auch irgendwie schöner Beweis, dass wir es dann doch irgendwie gut gemacht haben. Na, so versuchen wir das zu sehen, dass es ihm gut bei uns gefallen hat und dass wir das gut gewuppt haben.
Wow, ich kriege Gänsehaut, wenn du das so sagst, weil ich erinnere mich auch an die Situation in der Klinik, wo man dann auch Eltern sagen muss, dass das Kind eben nicht sich so entwickeln wird wie andere Kinder. Dass es vielleicht nicht läuft, dass es vielleicht nicht spricht und dass es tendenziell auch, ich denke da so an Krankheiten, die das Nervensystem auch treffen und sozusagen auch mit Abbau einhergehen, dass es tendenziell schwieriger wird und nicht besser. Und das ist immer mega hart, das zu sagen. Und wenn man dann gefragt wird, ja, wie lange geht das, muss man auch in aller Bescheidenheit sagen, in aller Demut, wir wissen es oft überhaupt nicht. Also gerade bei den seltenen Erkrankungen hat man natürlich ein paar Erfahrungswerte, aber warum heißen sie seltene Erkrankungen? Weil sie im Einzelnen selten sind, in der Summe sind es ja viele, aber dadurch gibt es lange nicht die großen statistischen Erfahrungen und Werte, dass man sagen kann, ja, von bis und so weiter. Und deswegen finde ich das auch wieder so ein schönes Beispiel bei euch in der Familie, das gelungen ist zu sagen, er wollte zu uns und er wollte auch ein bisschen bleiben.
Ja.
Und er ist dann im Alter von 12 gestorben, wenn ich das richtig gelesen habe, in deinem Buch auch. Woran erinnert sich an diesen Abschied?
Also den Tag habe ich natürlich noch sehr lebhaft vor Augen. Ich war alt genug, um auch zu verstehen, was da passiert. Mein Bruder ist im Krankenhaus gestorben. Er war vorher im Krankenhaus. Das war aber jetzt nichts Außergewöhnliches, hatte ich ja schon erzählt. Wir waren da häufig. Und es gab eigentlich für mich auch noch keinen Grund zur großen Sorge. Es war klar, meine Oma hatte Geburtstag an diesem Tag. Es war klar, wir gehen dann am Nachmittag alle zusammen vorbei. Und dann war sie aber schon vormittags in der Schule im Sportunterricht. Kam in die Turnhalle, stand in der Tür und hat mich eben abgeholt. Und da war mir klar, es ist was los. Was ist das Problem? Warum bist du schon da? Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und wir haben uns dann von meinem Bruder noch verabschieden können. Meine ganze Familie. Er hat das eigentlich auch. Das hat er gut getimt, wenn man das so sagen kann. Mein Vater war in der Nacht vorher bei ihm und hat da eine ganz schwierige Nacht erlebt. Und mein Vater hat früher immer gesagt, er tut alles medizinisch Machbare für seinen Sohn. Und wenn dann noch da was komme, was da wolle, wenn man irgendwie seine Lebenszeit verlängern kann, dann entscheidet er sich da dafür. Und meine Mutter war immer so, für sie gab es so eine Grenze und für sie wäre es dann irgendwo auch okay, wenn er dann geht. Und in dieser schweren Nacht, wo eben dann mein Vater bei ihm war, hat er ihm irgendwie auch so ein bisschen gezeigt, kann man glaube ich schon so sehen, hey, es geht nicht mehr und es ist okay, wenn ich jetzt gehe. Und ich glaube, er hat es so wirklich auch ein bisschen steuern können. Er hat meinem Vater diese Nacht noch beschert und uns dann allen auch noch den Abschied ermöglicht. Er ist mittags gestorben, nicht mitten in der Nacht. Und ich hatte dann auch noch Möglichkeit, mich zu verabschieden und war dann aber auch sehr froh, dass ich dann da auch irgendwo rausgenommen worden bin. Und ich hatte nämlich eine ehrenamtliche Begleitung. Möchte ich eigentlich gar nicht so sagen. Das ist eine Freundin, nach wie vor auch. Wir sind unterstützt worden. In erster Linie eigentlich ich. Ich bin unterstützt worden von zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen eines ambulanten Kinderhospizdienstes. Das heißt, die sind jeden Dienstag zu uns gekommen. Besser gesagt eigentlich zu mir. Und das waren meine zwei. Das heißt, mit denen habe ich in erster Linie mal ganz normale Dinge gemacht. Das Backen und das Schwimmen gelernt zum Beispiel. Da haben wir mal Ausflüge gemacht, die sonst für uns auch nicht machbar waren. Logistisch einfach unmöglich. Und die haben in erster Linie quasi mir solche Dinge beigebracht, so ganz banale, normale Dinge verschafft und einen ganz normalen Dienstag beschert. Und dann aber auch, also es war nie so wie so ungefragte Therapiestunden, wo man dann ausgequetscht worden wäre, das wäre mir auch gar nicht lieb gewesen, sondern man hat sich über die Jahre einfach so ein Vertrauen aufbauen können, dass mir dann schon auch klar war, wenn dann mal was ist, dann habe ich die, weil keiner kennt mich so gut und keiner aber auch ist so nah an mir und gleichzeitig aber auch nicht Teil von meiner Familie, sodass es irgendwie ganz logisch war für mich, dass wenn dann mal was akut ist, und so ist es heute noch so, dann sind das meine besten Ratgeberinnen.
Weil die dich auch schon so lange kennen?
Weil die mich schon seit ich 4 bin, glaube ich, kennen und begleiten. Und weil wir eben diese Dienstage miteinander geteilt haben, ganz lange, auch nach seinem Tod übrigens, weil sie dann die richtigen Impulse haben setzen können. Und dann meine eine Freundin dann mich genommen hat und sie gesagt hat, komm Marian, wir gehen jetzt in den Park. Und sie hat mich dann aus dem Krankenzimmer genommen und dann sind wir in den Park gegangen. Und das werde ich ihr nie vergessen, weil das war genau das Richtige in diesem Moment für mich.
Ja, ich habe euch wirklich mit großer Spannung zugehört. Vor allem diese Situation, der Abschied dann im Krankenhaus, wie es Marian ja sehr, sehr eindrücklich beschrieben hat. Das ist ja eine Situation, die bringt eine Familie eigentlich komplett aus dem Gleichgewicht. Und ich glaube, da sollten wir einfach nochmal die Wissenschaft hinzuziehen und uns einfach nochmal anhören, was macht man eigentlich, wenn so eine akute Krise auftritt? Ja, wie ist man gleichzeitig für alle Kinder da? Unsere Expertin Professor Dr. Melanie Jagler-Franke erklärt, welche Schritte sind ganz besonders wichtig, damit die Geschwisterkinder in so einer Situation eben auch Halt und Struktur behalten können.
Ich glaube, an der Stelle würde ich schauen, was sind Routinen und geht es, diese Routinen aufrechtzuerhalten? Das ist so das Erste, was mir einfällt. Und ansonsten eben auch schauen, dass mit neuen oder mit sozialen Medien ist das ja alles möglich, dass man dann zum Beispiel, wenn ein Elternteil mit im Krankenhaus ist und eins ist zu Hause, dass man eben guckt, mit Videotelefonie und ähnlichen Geschichten auch den Kontakt wirklich aufrechtzuerhalten und nicht das quasi in zwei Welten zu trennen und eine Person ist jetzt hier und kümmert sich da und die andere ist dort, sondern dass das gut funktioniert. Und eine andere Möglichkeit, wenn das für das Kind okay ist, auch das würde ich halt immer schauen, im Gespräch zu erörtern, möglicherweise Ablenkung. Ablenkung sind Sachen, die auch erstmal gut tun. Auch im Gegensatz zu Routinen sind wichtig, diese genau zu durchbrechen und zu überbrücken, weil wir wissen, dass die Routine mit der Familie jetzt nicht möglich ist.
Ich würde, bevor wir auch über deine Arbeit, wie du heute auch was zurückgibst an die Community, sprechen, nochmal kurz auf diesen Moment zurückkommen wollen, wo du sagtest, Dein Bruder hat deinem Vater sozusagen auch etwas mitgeteilt. Und auch wenn er nicht sprechen konnte, auf welchen Ebenen habt ihr kommuniziert? Also Geschwister, ich weiß noch, ich habe mit meiner Schwester so eine Geheimsprache gehabt, wie nur wir konnten. Hattest du auch eine Geheimsprache mit deinem Bruder?
Mein Bruder war sehr musikalisch veranlagt. Also er hat auf Musik sehr stark reagiert. Rolf Zukowski zum Beispiel. Oder einfach alles, auch was Krach gemacht hat.
Oh, wow.
Wenn ich das mal so sagen kann. Das heißt, er hat selber gerne Krach gemacht und fand es auch ganz toll, wenn man mit ihm gemeinsam musiziert hat. Und es ging eben viel auch darum, jeder hat ihn irgendwie anders auch gelesen in meiner Familie. Jeder hatte, wenn du es so haben willst, ne, seine eigene Geheimsprache mit ihm. Bei mir ging viel über die Musik, aber auch einfach, ich habe viel beobachtet und ein Gespür dafür entwickelt, wie reagiert er auf das, was ich so sage. Und das war dann schon auch eindeutig. Also manchmal flog dann auch das Spielzeug da wutentzornt durch den Raum. Dann war schon klar, dass es eher jetzt nicht so sein Ding ist. Wir haben uns auch eingebildet, zum Beispiel seine Lieblingsfarbe zu wissen. Oder mein Vater hat sich eingebildet, dass sein Fußballverein, sein Lieblingsfußballverein der gleiche ist wie der seine, nämlich der FC Bayern. Das war dann wiederum sehr zum Ärgernis von mir.
Da hatte dein Bruder wahrscheinlich auch gar keine Chance. Was bist du für ein Fan?
Ach ja, wahrscheinlich war das eh so eine Protestreaktion. Ich habe es gar nicht mehr so mit dem Fußball. Aber das war ja dann klar, wo ich zwei hatte, die Bayern-Fans waren, war ich ein Dortmund-Fan.
Sehr gut.
Also da hatte ich ja gar keine andere Wahl.
Das ist schön, dass du sagst, es gibt ein Bedürfnis nach Verständigung, nach Verbundenheit in jeder Familie. Es gibt gleichzeitig ein Bedürfnis nach, ich brauche Zeit für mich, ich muss mich auch mal mit was anderem beschäftigen können. Ich kenne das von Kindern, wo die Eltern sich zum Beispiel trennen oder ein Elternteil krank wird, dass Kinder gerade auch in einem Alter vor der Pubertät, wo es auch sozusagen viel so magisches Denken auch bei Kindern gibt, manchmal auch schuldig fühlen, dass sie denken, Mama ist krank geworden, weil ich nicht artig war oder weil irgendwie eine dunkle Macht das zur Bestrafung vorsieht oder. Gab es so Momente, wo du auch gehadert hast, entweder dass das was mit dir zu tun haben könnte oder wo du auch dachtest, was soll das Ganze?
Schuldig gefühlt habe ich mich nie.
Das ist schon mal viel wert.
Ja, vielleicht war es auch zum Teil einfach, wie ich das Leben so kennengelernt habe. Und die vermeintliche Leichtigkeit oder die offene Kommunikation, mit der meine Eltern da an die Sache rangegangen sind, ganz klar mit mir zu kommunizieren und mir zu zeigen, hey, so schaut es aus, das ist unser Leben und das sind die Optionen und was wir genau machen, das wissen wir jetzt auch nicht. Ne, aber wir schauen, dass wir das gemeinsam als Familie wuppen. Das war so der Spirit und ich glaube, das war sehr hilfreich in dieser Hinsicht auch.
Eltern glauben manchmal, dass sie ihre Kinder sehr schützen, indem sie nicht sagen, was los ist. Und ich würde meinen, das Gegenteil ist der Fall. Also man muss es bestimmt nicht bis ins kleinste Detail alles aufdröseln, aber schon offen und ehrlich mit der Situation umgehen. Dann können sich alle am besten auch drauf einstellen und haben nicht so ein Gedankenkino, was wäre, wenn und was könnte passieren.
Also das ist auch jetzt noch, heute noch ein großes Thema für mich, denke ich. Das habe ich auch in Momenten, wenn ich traurig bin, dann denke ich mir schon so, was soll das eigentlich? Was sollte das? Wieso habe ich denn jetzt keinen großen Bruder? Einen ganz normalen großen Bruder, so wie eben alle Kommilitonen, Kommilitoninnen von mir. Früher waren es Mitschülerinnen. Die haben alle irgendein Geschwisterkind. Und da irgendwelche Erfahrungswerte. Ne? Der studiert jetzt hier, der macht das. Der hat da mal gelebt, da können wir bei dem schlafen, wenn wir in dieser Stadt sind. So ganz alltägliche Dinge, aber das vermisse ich dann schon, wo ich mir denke, warum war mir eigentlich kein großer Bruder vergönnt? Und auch ein großes Thema ist diese Sache mit dem Einzelkind. Also das ist eine Frage, die werde ich mein Leben nicht mehr los. Die Frage nach, wie, wenn man sich kennenlernt, wie schaut deine Familie aus, hast du denn Geschwister? Das wird mich mein Leben lang begleiten und es ärgert mich eigentlich, das kann ja niemand was dafür und es ist nie böse gemeint, aber es ärgert mich, dass es so asymmetrisch verteilt ist, diese Last und dass so eine ganz saloppe Frage in einer Bar für mich so eine Last werden kann, wenn ich dann wieder auf einmal überlegen muss, um Gottes Willen, okay, wir sind in einer Bar, es ist laut, ich kenne die Person nicht, ich möchte sie eigentlich auch gar nicht kennenlernen. Wie viel erzähle ich jetzt? Was erzähle ich jetzt? Kann ich jetzt einfach sagen, nein? Kann ich jetzt lügen? Einfach um der Situation wegen, um dieser Situation zu entfliehen? Kann ich das mit mir vereinbaren? Sage ich jetzt ja? Dann kommt bestimmt eine Frage, wie alt ist er denn? Dann habe ich das nächste Problem. Erzähle ich jetzt die ganze Geschichte und bin ich da irgendwie am Oversharen? Also, und das ist so eine Kleinigkeit, die man als Geschwisterkind, und das weiß ich auch aus Gesprächen mit den anderen, die man nicht los wird. Vor allem, wenn das Geschwisterkind nicht mehr lebt.
Ja, weil du willst deinen verstorbenen Bruder nicht verraten. Du fühlst dich vielleicht auch immer noch verbunden mit ihm. Du willst aber dieser anderen Person jetzt auch nicht sofort aufdrücken, die ganze Schwere, die damit auch einhergeht, weil in der Bar will man ja vielleicht auch über was anderes reden. Absolut. Oder flirten oder was auch immer. Und hast du einen guten Weg gefunden, was du dann sagst?
Leider nein. Also ich glaube, das wäre wirklich Nobelpreiswürdig für die Geschwisterkinder-Community, wenn es da so die eine Antwort gibt. Ich weiß, es gibt Brüder und Schwestern, die sagen, ich lüge nie. Mhm. Ich mache das manchmal. Aber weil ich das mit mir vereinbaren kann, weil ich mich zum Beispiel hier heute in diesen Podcast setze, weil ich Engagement habe, weil ich meinem Bruder in diesem Buch ein Denkmal habe setzen können. Ich weiß, dass ich ihn nicht verleugne, nur weil ich jetzt auf diese eine Frage mit dieser einen Person Nein antworte. Aber es ist leider, es gibt keine Universallösung. Und ich glaube auch, so ist es zumindest mein Ansatz, ich schaue jedes Mal aufs Neue. Es ist einfach ja das Produkt aus vielen Faktoren. Wie ist meine eigene Stimmung? Welche Last möchte man zumuten? Passt es jetzt gerade ins Setting?
Aber du könntest einfach sagen, mich gibt's nur einmal. Damit hast ja. du nicht gelogen. Und dann ist das Gespräch wieder bei dir und dem Gegenüber. Und damit, weil es, das ist ja auch bei Zwillingen oder so, dass man dann, also das, da gibt's wahrscheinlich irgendwie auch ein paar Antworten, die man humorvoll machen kann und das Gespräch damit nicht stoppt. Aber
ich werde es mal versuchen. Danke.
Probier mal. Erzähl dann, ob es funktioniert. Ich habe nochmal eingehakt bei der Geschichte mit den Klassenkameraden, mit den Kindern, die bei dir in der Klasse waren, gab es auch welche, die sagten, ach, das ist doch der mit dem behinderten Bruder?
Bestimmt war das so. Aber da habe ich gar nicht die Energie zu gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und ich hatte das Glück, dass ich jetzt nie wegen meines Bruders gemobbt worden bin oder so. Auch dann als
auch das,
Bruder.
Das ist sicher was andere Familien beschäftigt.
Leider ein Thema, ja.
Wenn du Kinder zu euch nach Hause eingeladen hast, also Mensch, kommt da mal vorbei, wir spielen zusammen oder wir essen zusammen, dann war für die ja das, was für dich tagtäglich Normalität ist, ich habe eine Intensivstation im Bruder zu Hause, für die ja erstmal auch ein kleiner Schock. Hast du die darauf vorbereitet oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe versucht, das mit derselben Leichtigkeit zu machen, wie meine Eltern mich in diese Welt geführt haben. Mhm. Mit einem ganz selbstverständlichen Umgang. Hey, kommt rein. Das ist mein Bruder Marlon. Der ist nicht ganz wie eure großen Brüder, die skaten. Meiner macht es nicht. Aber eigentlich ist da gar nicht so viel anders bei uns. Auch immer darauf geachtet, das waren vor allem meine Eltern, dass mein Bruder auch Teil von meinen Geburtstagspartys zum Beispiel ist. Dass er auch dabei ist. Und entsprechend, also meine frühen Kindheitsfreunde, wir haben in einer kleinen Gartensiedlung gelebt, wo jeder irgendwie 400 Meter voneinander entfernt lebt. Und da war der Kontakt sehr eng und die haben ihn so kennengelernt wie ich, nämlich als ganz normalen Menschen, der eben doch nicht ganz so normal ist, aber irgendwie trotzdem mit dabei ist.
Du hattest Menschen, die sozusagen nur für dich da waren, weil in psychologischer Sicht gibt es natürlich auch die Sorge, die Eltern haben nicht so viel Kapazität für das normale Geschwisterkind. Gleichzeitig führen viele Geschwister dann plötzlich auch sehr viel schneller Entwicklungsschritte durch, dass sie auch Verantwortung übernehmen müssen, dass sie sagen, wie ein Erwachsener behandelt werden. Wie wichtig waren dir Kontakte auch zu Personen, die dich einfach als dich genommen haben? Welche Rolle spielen die auch und was könntest du aus deiner heutigen Sicht sagen, worauf sollten Familien, die neu in der Situation sind, auch achten? Was kann man Gutes tun für ein gesundes Aufwachsen von Geschwisterkindern?
Also mir war das sehr wichtig, Bezugspersonen zu haben außerhalb der eigenen Familie, wie so Ankerpunkte in halbwegs neutraler See. Ne? Als Geschwisterkind, das weiß ich auch aus den Gesprächen mit vielen anderen, hat die Familie natürlich oberste Priorität irgendwie und ist irgendwie ja so die Blase, die man nicht unnötig überstrapazieren will. Weil, wie du gesagt hast, die Eltern haben nicht die Kapazität. Wie sollen sie denn auch? Auch Eltern sind zum ersten Mal in so einer Situation und kommen häufig an ihr Limit. Wie sollen sie sich denn gleichermaßen um das gesunde Kind kümmern können? Das ist gar nicht möglich. Das heißt, in meiner Sicht ist wirklich das Beste, was man tun kann, sich zu öffnen und zu sagen, jawohl, wir nehmen jetzt Hilfe an. Wir suchen extern jemanden, den wir da zu uns reinlassen, bauen Vertrauen zu ihm auf, zum Beispiel für das Geschwisterkind. Aber es gibt ja natürlich auch hervorragende Angebote, wo sich Eltern und sogar Großeltern untereinander vernetzen können, über ihre Erfahrungen sprechen können, Austausch machen, wo man erfahren kann, wirklich, dass man nicht alleine ist in dieser Situation und dass es vielen ähnlich geht. Und dieses Erleben, das hilft sehr, finde ich.
Das ist ja auch genau die Idee von unserem Podcast, zu sagen, hey, plötzlich in einen Plan B hineingeworfen zu sein, damit ist man nicht alleine und da gibt es Erfahrungswerte. Du engagierst dich für Philipp Judis und machst Geschwistercamps. Was passiert da? Wer ist da eingeladen und was sind die Themen?
Also das Konzept ist ziemlich simpel. Wir treffen uns zweimal im Jahr, einmal für eine Woche und einmal für ein Wochenende in einer Selbstversorgerunterkunft. Legen also Wert auf eine große Küche, wo wir gemeinsam unsere Küchenpartys veranstalten können. Eingeladen sind Geschwisterkinder im Alter von 13 bis 18 Jahren, die ein schwer erkranktes oder verstorbenes Geschwisterkind haben und mitkommen kann von denen jeder. Und die Idee ist eben, dass wir von der Betreuerseite auch sehr jung aufgestellt sind. Wir sind zwei Brüder, eine Schwester und noch eine Person mit fachlichem Hintergrund, die das Team da stellen. Und drei von uns vieren sind selber Geschwister. Das heißt, wir wissen ganz genau, wovon die Kinder erzählen. Und wir sind alle 22 Jahre alt, durch das Alter auch noch sehr nah an den Kindern dran. Das heißt, wir haben nochmal einen ganz anderen Bezug zu denen. Und das macht diese Treffen immer sehr intensiv.
Wo finden die besten Gespräche statt? Beim Gemüseschnibbeln oder in der Runde, wenn einer sagt, so jetzt lass uns mal darüber reden, was wir alles Schlimmes erlebt haben?
Ich war ja selber auf so Freizeiten für Geschwisterkinder und ich weiß aus eigenen Erfahrungen, dass die immer dann passieren, wenn die Betreuer nicht da sind. Nachts zum Beispiel. Ich bilde mir natürlich ein, ne? Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben einen besonderen Draht zu denen und die Kinder suchen sich dann schon auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch so einen Favoriten von uns Betreuern aus, was einfach vielleicht auch von der Biografie passt. Ne? Ich bin der Einzige zum Beispiel, der sein Geschwisterkind verloren hat und damit vielleicht auch eher natürliche Anlaufstelle für Geschwisterkinder mit einem ähnlichen Schicksal. Aber wir führen auch immer sehr gute, wir versuchen dann auch Inputs zu geben und führen da auch sehr gute Gespräche. Mir ist es sehr wichtig, dass wir zum einen die Kinder inhaltlich und durch das Programm grundsätzlich motivieren, dass wir ihre Resilienz stärken und auch das Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen, dass wir einen guten Team-Spirit fördern. Und zum anderen ist eben ganz zentraler Bestandteil von unserem Konzept, dass sich die Kinder selbst beteiligen sollen, dass sie aktiv mitwirken wollen. Unser Projekt heißt auch von Geschwistern für Geschwister. Das heißt, wir sind da auch wirklich dabei, uns eine Community aufzubauen und ein Angebot aufzubauen, das für uns ist, das unser eigenes bestes Angebot ist, das irgendwie auch von uns von innen heraus wächst. Und das läuft echt sehr gut. Und das bereichert auch nicht nur die Teilnehmer, sondern auch jedes Mal uns Betreuer. Also ich fahre immer ganz beseelt auch heim, mit ganz tollen Eindrücken von diesen wunderbaren Kindern und freue mich auch jetzt schon wieder auf unser nächstes Wiedersehen im August.
Bleibt ihr zwischendurch auch in Kontakt?
Ja, zunehmend eben immer mehr. Es ist ganz toll. Wir haben jetzt auch schon so einen kleinen, harten Kern. Kinder, die von Anfang an dabei sind, die jetzt zum dritten Mal dabei waren oder zum zweiten Mal. Und das kristallisiert sich immer mehr raus. Also die vernetzen sich untereinander. Die kennen sich ja jetzt dann doch auch schon ein bisschen. Die sind in Kontakt. Die besuchen sich gegenseitig. Die fahren quer durchs Land, gerade die etwas Älteren schon. Und die sehen sich auch außerhalb von unseren Programmpunkten, was natürlich für uns das schönste Geschenk überhaupt ist, weil da haben wir es dann geschafft, diese Geschwisterkinder miteinander zu vernetzen. Und ich weiß, das ist eigene Erfahrung, das sind eigentlich immer auch die besten Freunde. Wenn man so ein bisschen den gleichen Hintergrund hat, das sind die wertvollsten Kontakte.
Ja, was Marian hier beschreibt, diese nächtlichen Gespräche und auch die Freundschaften, die über das Camp hinaus ja weiterleben und weitertragen, das deckt sich eigentlich doch sehr stark mit dem, was unsere Expertin Professor Dr. Melanie Jagler-Franke aus der Forschung kennt, oder? Der Austausch mit anderen, der Ähnliches erlebt, das gilt ja eigentlich für alle Menschen, ne? Das ist eigentlich einer der wichtigsten Schutzfaktoren für Geschwisterkinder und wahrscheinlich darüber hinaus auch etwas, was sie trägt.
Geschwister selber haben immer das Gefühl, in der Situation, in der sie sind allein auf der Welt mit ihrer Situation. Und das mag zum Beispiel in sozialen Gruppen, im Klassenverband auch so sein. In anderen Konstellationen sind sie aber nicht allein. Und ich glaube, das zu erfahren ist auch eine sehr unterstützende Möglichkeit, mit bestimmten Aspekten umzugehen und sich untereinander auszutauschen. Das ist was anderes, ob Eltern, Freunde, professionelle Unterstützer sagen, probier doch mal das und mach doch mal das. Oder ob ein Geschwisterkind in einer ähnlichen Situation sagt, ich habe das und das probiert, bei mir hat es geholfen. Mach doch auch mal. Oder ich fühle mich manchmal so und das ist ganz normal. Also das sind, glaube ich, Aspekte, die nicht zu unterschätzen sind. Und das zeigen auch einige Studien, dass wenn man fragt im Nachgang, im späteren Jugendleben oder im Erwachsenenleben, was hat oder hätte ihnen geholfen, mit der Situation umzugehen, dass neben Unterstützung im Sinne von das familiäre System sollte unterstützt werden, ganz oft gesagt wird, Austausch mit anderen Betroffenen. Das ist das, was ganz oft genannt wird, was als sehr auch unterstützend wahrgenommen wird.
Marian, du hast vor wenigen Jahren ein Buch auch aus deinen Erfahrungen gemacht. Wie heißt das und wer sollte das vielleicht auch lesen?
Mein Buch heißt Bruderherz. Ich hätte dir gern die ganze Welt gezeigt. Und lesen sollten das möglichst alle. Ich glaube, es kann für betroffene Familien und Geschwisterkinder genauso etwas bewirken wie für Menschen, die mit zum Beispiel Kinder- und Jugendhospizarbeit überhaupt nichts am Hut haben. Es ist so eine Mischung aus Reisebericht und meiner persönlichen Biografie und handelt so von diesen zwei Hälften meiner Kindheit, von diesen ersten 10 Jahren mit meinem Bruder, wo die Welt sehr klein und der Horizont sehr beschränkt war. Und dann von diesem Platzen dieser Blase, als mein Bruder gestorben ist, von der Zeit danach, die sehr schwierig war für uns erstmal. Und die dann auch meine Mutter hat durchbrechen können, diese Stille, indem sie gesagt hat, komm, wir gehen jetzt mal raus in die Welt. Ich zeige sie dir ein bisschen und Marlon hätte sie bestimmt auch gerne gesehen. Und wie man auch in so einer neuen Tätigkeit, die einem ganz alleine gehört, nämlich zum Beispiel das Reisen und die Ferne, wie man da Sinn finden kann. Und letzten Endes ist es für mich einfach das größte Geschenk, dass ich dieses Buch habe schreiben dürfen, dass ich da über 100 Veranstaltungen habe machen können und jetzt auch an den Stellen bin, wo ich jetzt bin und hier weiterwirken darf, weil das ist für mich das schönste Denkmal, das ich meinem Bruder habe setzen können und das macht mich auch unheimlich stolz.
Ja, ist auch ein tolles Buch, kann ich ja auch sehr empfehlen und unterstützen. Und ich kenne das als Autor selber, dass Dinge ausdrücken, runterschreiben, ja auch für einen selbst was total Klärendes haben kann. Hast du das auch erlebt beim Schreiben?
Absolut, wobei ich dazu sagen muss, also es war keine Therapie. Wenn ich mich nicht gut gefühlt hätte, dann hätte ich das Buch gar nicht schreiben wollen. Der Verlag hat mir sehr freie Hand gelassen. Ich habe das strukturieren können, wie ich möchte. Das ist auch immer so im Wechsel aufgebaut. Also man hat ganz viele Zeitsprünge, weil das war mir wichtig. Mein Leben ist nicht so chronologisch. Erste 10 Jahre mein Bruder, dann ist er irgendwie tot und nicht mehr da. Und dann geht's nur noch ums Reisen, sondern das soll irgendwie dieser Mix aus den Kapiteln, so war meine Idee, eben auch rüberbringen. Es ist alles so ineinander verwoben und er begleitet mich bis heute in den Tag. Und wenn ich ihn heute seinen Namen 3-mal sagen durfte in dieser Folge, dann habe ich schon alles richtig gemacht.
Ein tatsächlich therapeutisches Werkzeug ist sowas, das nennt sich heute mal Journaling. Das ist auch nach wie vor am besten, wenn man das mit der Hand macht, weil man dann sich Dinge auch von der Seele schreiben kann. Also es gibt eine Menge Dinge, die du schon angesprochen hast und die auch unsere Expertinnen und Experten in der Runde auch empfehlen. Du hast gesagt, die nachts auf den Camps, da passieren magische Momente in den Gesprächen. Wann würdest du sagen, sollte man sich auch an professionelle Psychotherapeutinnen und Therapeuten wenden? Hattest du auch, sagen Menschen mit einer regelmäßigen Begleitung aus dem ärztlichen und therapeutischen Hilfesystem?
Sicher. Also die Geschwisterkinder sie tragen alle ihr eigenes Päckchen und sie bringen auch alle ihre eigene Geschichte mit. Und für mich ist zum Beispiel psychotherapeutische Begleitung genauso ein Werkzeug wie ehrenamtliche Begleitung durch so einen Kinder- und Jugendhospizdienst. Das Wichtigste ist doch, dass die Kinder erkennen, Hilfe anzunehmen und dass sie auch den Wert darin sehen, auf sich selber aufzupassen. Und da ist in meinen Augen jedes Mittel recht und genau der richtige Weg, zu lernen, dass es auch um sich selber geht und dass man vor allem auch sein eigener Mensch ist in diesen Wirren von der Familie, in diesem ja nicht ganz so nährstoffreichen Boden, in dem manche Kinder aufwachsen.
Bei nährstoffreicher Boden denke ich an eine Metapher, die von dir kommt, nämlich Geschwisterkinder hätten was mit Kakteen gemeinsam. Kannst du das das erklären, wie dir das gekommen ist?
Ja, genau. Kakteen brauchen eigentlich, möchte man meinen, gar nicht so viele Nährstoffe und vor allem auch kein Wasser. Das habe ich im Studium gelernt, dass dem nicht so ist. Ich habe viele Kakteen eingehen lassen. Aber ja, letzten Endes sind Geschwisterkinder wie Kakteen, denn so nährstoffreich kann der Boden manchmal gar nicht sein. Manchmal ist die Umgebung etwas hostil und niemand kann sich die Startbedingungen, seine Erde aussuchen. Und wir müssen alle unsere Wurzeln schlagen und Geschwisterkinder sind für mich das schönste Beispiel, dass sie eigentlich wie Kakteen auch Lebenskünstler sind und auch in schwierigen Nährboden Fuß fassen können.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Ich habe dieses Buch geschrieben, Der Pinguin, der fliegen lernte, und da ist eine ähnliche Idee drin, dass wenn man sagen, als Pinguin in der Wüste ist, dass es nicht an einem selber liegt, wenn es nicht flutscht. Und ja. Auch diese Geschichte werden wir hier in unserem Podcast verlinken. Vielleicht finden da auch Menschen Ressourcen. Die Entwicklung von dir ist mit deinem Bruder verwoben, sagst du auch heute noch. Wo würdest du sagen, war das auch für deine seelische Entwicklung, für deine Sensibilität, die ich an dir wahrnehme, vielleicht auch einen Motor, oder wofür bist du auch dankbar? Was erlebst du auch bei den anderen Geschwisterkindern, wenn man so hineingeworfen wird in eine Umgebung? Lässt einen das manchmal auch anders über Dinge denken, über die sich andere aufregen?
Also ich glaube, das kann man schon auch für alle Geschwisterkinder sagen. Die Krankheit unseres Geschwisterkindes ist zugleich größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig die größte Bereicherung in unserem Leben. Denn wir lernen da schon, wie du gerade sagst, ein Blick fürs Wesentliche. Wir haben so nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt und auch vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit, die sich so auch im Leben nachwirkt. Gleichzeitig, das sehe ich auf unseren Geschwisterbegegnungen, sind diese Kinder so unglaublich emotional, intelligent, sensibel und empathisch. Es macht total Spaß, diese Kinder zu begleiten, weil eigentlich sind sie sich selbst die besten Begleiter. Und wir können uns da auch zurücknehmen. Die Kinder, die haben einen Blick für alles und für jeden. Die können das selber spüren, wenn da was hochkommt, und die sind sich selbst die beste Begleitung. Gleichzeitig sind die Kinder unheimlich selbstständig. Ich meine, das ist klar, das bringen sie alle, das lernen sie alle im Alltag, dass manche Dinge nur laufen, wenn sie sich selber drum kümmern, weil die Eltern vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, sie da jetzt zum Beispiel in der Schule zu unterstützen. Und häufig sehe ich auch, dass die Kinder sehr begabt sind und ganz tolle Talente haben, die dann immer so in so einer besonderen, magischen, fast schon magischen Atmosphäre wie bei uns in diesen Camps erst so richtig wieder vorkommen. Zum Beispiel unheimlich musikalisch sind oder unglaublich gut schreiben können. Und es ist total toll, diese Kinder da zu begleiten und dann auch irgendwie gezielt zu fördern und zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Weil ich glaube, dann sind wir Geschwisterkinder auch wunderbar aufgestellt für ein gutes Leben.
Es gibt dieses Wort Schattenkinder. Was können Eltern beitragen, damit die sogenannten Schattenkinder Licht bekommen, damit sie selber wachsen wie der Kaktus?
Schattenkinder, das ist eigentlich ein Begriff, mit dem ich mich nicht so gut anfreunden kann, weil Schatten für mich einfach sehr negativ konnotiert ist. Es ist, glaube ich, unumstritten, dass die Eltern dem Geschwisterkind nicht so viel aufmerksam zukommen lassen können. Aber ich glaube, dass wenn man konkrete, gezielte und gute Reize auch von außen setzt und Familien und vor allem Geschwisterkinder in den Fokus nimmt, dann kann man diesen Kindern auch unglaublich zu einer unglaublich guten Entwicklung verhelfen, wenn du es so haben möchtest, dass sie auch im Schatten reifen können, ja.
Ich mag das Wort auch gar nicht besonders, aber es kursiert und deswegen schön, dass du sagst, da ist auch viel Licht
ja,
auch
absolut.
Rund um diese Kinder. Und ein Konzept aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich ja auch viel mit sehr zerbrochenen Familien zu tun hatte, war für mich auch immer sehr tröstlich, dieses Good Enough Mothering. Also man braucht keine perfekten Eltern, um seelisch gesund aufzuwachsen. Und es gibt ein Gut genug. Es gibt ein Grundbedürfnis nach einem stabilen Bezugsmenschen. Das muss aber, wenn das einem nicht gegeben wurde, nicht unbedingt das eigene Elternhaus sein. Das kann auch andere Menschen sein, so wie auch bei dir, die wichtig waren. Und das finde ich auch für alle, die das hören, auch nochmal eine Aufforderung zu überlegen, gibt es einen Onkel, eine Tante, gibt es irgendjemand im Umfeld, einen Nachbar, vielleicht auch eine Oma. Ich kenne bei nebenan.de auch in Berlin solche Services, dass man sagt, wir haben keine Familie im Umfeld wohnen, aber im Umkreis von 500 Metern von da, wo du bist, gibt es garantiert Leute, die gerne auch unterstützen und die vielleicht gar keine eigene Familie haben, dass man da einfach auch achtet, Menschen mit einzubinden, die sagen, so eine stabile Bezugsperson sind, die, mit denen man reden kann, mit denen man Zeit verbringen kann, mit denen man mal nicht um die Themen kreist, die sonst die Familie bestimmen. Das können Pfadfinder oder ich bin selber in der evangelischen Kirche viel gewesen, auch Jugendgruppen dort sein oder Pfarrer, Pfarrerin. Also diese Idee, dass man nicht nur immer sagen, sich gegenseitig um die knappe Aufmerksamkeit und die Nährstoffe buhlt, sondern auch guckt drumherum, gibt es auch reichlich Unterstützung und viele Menschen, die auch helfen wollen. Dafür genau braucht es auch Engagement, weil das macht keine Krankenkasse. Das kannst du auch nicht als Arzt, als Ärztin irgendwie verordnen. Und gleichzeitig ist es für die seelische Gesundheit auch von Geschwistern ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Und gleichzeitig gibt es ja auch Vereine wie Philipp Julius und Stiftungen, ne, an die man sich wenden kann und wo wir, glaube ich, auch gerade in den letzten 20 Jahren, die ich so auch miterleben durfte, gesehen haben, dass es immer mehr davon gibt, dankenswerterweise, und dass sie überall jetzt aus dem Boden sprießen und es auch wirklich im Umkreis von wenigen Kilometern eigentlich immer einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst oder einen Verein wie Philipp Julius gibt und dass man auch gerade seine Geschwisterkinder auch überregional vernetzen lassen kann und zum Beispiel solche Camps in Anspruch nimmt. Also die Landschaft wird immer breiter und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen für Familien, die vor lauter Trauer oder Angst um die Diagnose oder Angst um das Kind gar nicht mehr weiter wissen mit ihrem Geschwisterkind.
Ja, das finde ich wichtig, dass du sagst, da hat sich auch viel Positives getan. Mhm. Auch gerade in der Hospizmedizin, in der Palliativmedizin sind wir viel weiter, auch viel weiter als alle, nicht alle, aber viele Länder um uns herum.
Ja.
Und deswegen kann man an der Stelle auch mal nochmal Danke sagen für alle, die sich berufsbedingt, aber eben auch privatbedingt, manchmal auch aus einer eigenen Erfahrung heraus so engagieren, dass es diese Hilfsangebote gibt und dass das Engagement, was die ehrenamtliche Seite kann, immer Berührungspunkte findet und braucht mit den Profis. Ich will dich einmal noch kurz in die politische Realität holen. Wir haben eine Partei in Deutschland, die gesichert rechtsextrem ist und die ein Menschenbild zum Beispiel mit Björn Höcke vertritt, der dann sagt, Inklusion ist eine Ideologie und Kinder mit Behinderung verhindern, dass unsere Kinder zu Leistungsträgern der Gesellschaft werden. Und das hat er im Europawahlkampf gesagt und ich fand das so unfassbar, dass jemand so einen Gedanken äußern darf, ohne dass ein Riesenaufschrei durch die Republik geht, weil das ist für mich ganz nah dran an Euthanasie, an es gibt lebenswertes und unwertes Leben und unsere Kinder schließen sozusagen Menschen mit Behinderungen kategorisch aus. Wir haben nur sozusagen gesunde Kinder. Also dieser Gedanke ist so krank, dass ich da auch mal hören wollte von dir, wie siehst du auch sagen diese Diskussionen um die ja ganz viel Menschen spalten, die Menschen sozusagen immer in dafür oder dagegen unterteilen. Hast du das Gefühl, dass auch die Erfahrungen, die du gemacht hast, einen auch sensibler machen für diese Unmenschlichkeit, die gerade salonfähig wird?
Ich bin da auch sehr fassungslos und ich glaube, gerade so eine Story, wie du sie gerade angesprochen hast, gibt auch einen ganz tiefen Blick in das Menschenbild, das die AfD verkörpert. Und ich hoffe nicht, dass es nur meine Bubble ist, und dass nur die Leute teilen, mit denen ich so verkehre. Aber für mich ist es eigentlich auch ein guter Punkt, an dem man ansetzen kann, weil es gibt wenig Menschen, wo man mit diesen Sätzen, die du gerade zitiert hast, Punkte sammeln kann, die tatsächlich dieser Meinung sind. Und ich glaube, das könnte auch eine gute Chance sein, um so einer AfD entgegenzutreten und auch sie zu entmaskieren, sozusagen sie zu demaskieren. Und so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil wenn diese Partei eins kann, dann ist es die Gesellschaft spalten und zu polarisieren. Aber dass wir anfangen, über Behinderungen zu sprechen und das zu klassifizieren in weniger wertes Leben, leistungsfähigeres Leben oder nicht, das ist, glaube ich, was, das kann man auch als Chance nehmen und zu sagen, hört ihr denen eigentlich zu? Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr da unterstützen wollt.
Ja, weil ich finde diesen Gedanken richtig, der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft zeigt sich am Umgang mit den Hilfebedürftigen, mit den Schwächeren. Und dafür hast du auf alle Fälle eine Antenne mitgegeben, uns allen, die dir zuhören durften, die zeigt, dass Private hat auch immer eine politische, nicht nur eine gesundheitspolitische, auch gesellschaftspolitische Ebene und umgekehrt. Und worauf freust du dich heute noch? Was erwartet dich noch als Studi?
Die Uni. Auf die Uni freue ich mich heute noch. Die erwartet mich jetzt noch die ganze Woche. Ich bin im 5. Semester von meinem Informatikstudium und langsam Endspurt. Und dann jetzt auch ganz ordentlich, auch leider dem guten Wetter zum Trotze, auch ganz gut an der Uni eingespannt.
Ja, dann freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche uns allen, dass dieser Podcast auch viele Menschen inspiriert und so seelisch aufbaut, wie du das von den Camps von Philipp Julius erzählt hast und von mir. Und ich bin sehr neugierig, wie das weitergeht. Und danke dir für deine Arbeit. Spannende Folge. Ich selbst habe 3 Geschwister und da habe ich bei vielen Dingen auch irgendwie über so nachgedacht, wie die Dynamik ja auch wirklich etwas ist, was man im Erleben gar nicht so reflektieren kann, wie dann, wenn man mal eben
einen Schritt zurücktritt
oder eben mit den Expertinnen und Experten darüber spricht. Und auch da gilt natürlich wieder, holt euch die Hilfe. In der nächsten Folge, nachdem wir jetzt die Paardynamik und die Geschwistersituation beleuchtet haben, geht es auch ganz konkret um die Frage, ja, Wie funktioniert Betreuung? Was braucht es an Pflege? Was gibt es für Einrichtungen? Auch da hast du ja deine eigenen Erfahrungen machen müssen, Katrin.
Ja, es ist eine schwere Entscheidung, wo es, glaube ich, keinen klaren Weg gibt, wo man sagen kann, so oder so, sondern es ist ganz, ganz abhängig von der Situation des Kindes, von der Erkrankung. Wir haben so ein bisschen beides erlebt. Philipp war bis zu seinem 11. Lebensjahr nur zu Hause, weil wir auch einfach keine passende Einrichtung gefunden haben und war dann in einer wunderbaren Schule, in der Blindenschule in Friedberg, wo er in einer ganz tollen Gruppe war und dort echt aufgeblüht ist. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel auf der einen Seite Entlastung das für uns gebracht hat, aber wie viel das auch für Philipp gebracht hat. Denn auch ein schwerstbehindertes Kind, darf man nicht vergessen, muss sich peu à peu von seiner Familie auch ein Stück weit lösen. Und deswegen bin ich ja wirklich sehr dankbar, dass wir zwei Mütter gewonnen haben, die uns von ihren Erfahrungen berichten. Die sind beide sehr, sehr unterschiedliche Wege gegangen. Wie gesagt, es gibt kein richtig und falsch und da hören wir rein und dann holen wir uns natürlich wie in jeder Podcast-Folge auch die Meinung von Experten und Expertinnen, weil wir versuchen ja irgendwie auch, abgesehen von der persönlichen Erfahrung, das allgemeingültige, wissenschaftlich fundierte hier in diesem Podcast mit reinzubringen.
Aber weil ich immer meine, die Experten, die das studiert haben und die Experten, die das erfahren haben, gehören eigentlich nah zusammen, finde ich das Konzept ja hier bei Ab jetzt Plan B auch super und möchte gerne den Geschwistern das letzte Wort in der Geschwisterfolge geben, bevor es nächstes Mal dann um die Betreuung geht. Und da ist ein Gedicht entstanden auf einer Sommerfreizeit von Philipp Julius e.V. und das steht für sich.
Das Ende der Einsamkeit. Mein Leben ist nicht ganz normal. Die Behinderung meines Bruders ist sehr zentral. Seine Krankheit ist oftmals ein Ballast, aber mein lieber Bruder ist von mir nicht verhasst. Wenn er wieder mal Pläne verändert, macht er es mir schwer, aber trotz alledem liebe ich ihn so sehr. Manchmal ist alles gut, wage mich jedoch nicht zu freuen. Meine Erfahrung sagt mir, ich könnte es bereuen. Und da kommt sie und wird immer schlimmer. Bleibt die Ungewissheit jetzt für immer? Wie kann ich ihm helfen? Ich muss etwas tun. Meine Sorgen gar nicht mehr ruhen. Immer Rücksicht nehmen, ohne Pause. Wie sein Pfleger, der hat aber ein ruhiges Zuhause. Ich muss auch so funktionieren, doch hab Angst, gegen den Druck zu verlieren. Meine Schwester lebt nicht mehr, aber ist nicht leichter und auch nicht besser, sondern genauso schwer. Papa steht weinend an ihrem Grab. Ich versuche ihn zu trösten mit allem, was ich hab. Erwachsen sein als Kind, das ist nicht so schön, wie es klingt. Es gibt viele Leute, die nach mir schauen. Hinter meine Fassade lasse ich sie aber kaum. Mama fragt, was ist bei dir los? Scheinbar unmöglich zu erklären, wie sage ich's ihr bloß? Verstehen tut sowieso keiner, erklären macht keinen Sinn. Mit meinen Gedanken, wo soll ich denn nur hin? Endlich gibt es ein Uns, wir sind nicht mehr allein. Deswegen ist es so schön, bei Philipp Julius zu sein. Ein Ort, an dem Heilung beginnt, an dem jeder dem anderen Vertrauen entgegenbringt. Hier schalten wir ab und sind mal Kind, weil jeder sich mit einbringt. Ein Austausch wird möglich, der vorher nie war da. Jetzt ist er es und sich öffnen ist keine Gefahr. Unseren Zweifeln schieben wir keinen Riegel mehr vor, denn hier hat jeder ein offenes Ohr. Es tut gut, mal wild und laut zu sein, in der Küche Mark Forster-Songs zu schreien. Man merkt, wie es jeden von uns ein Stück weit befreit, wenn man uns Geschwisterkinder vereint. Man wird unterstützt, traut sich selbst mehr zu. Sicheren Anschluss findet man hier im Nu. Unsere Geschwister haben wir alle gemein. Hier sind wir mit unseren Problemen nicht allein. Raum für uns selbst, den haben wir hier. Weg von unseren Problemen. Im Mittelpunkt stehen wir. Spricht man von seinen Geschwistern, kann das jeder verstehen. Und all das hilft mir, die Dinge zu Hause anders zu sehen.
Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.